Hallo Christian,
Hallo
wir
Felix.
haben uns hier eingefunden, um ganz freiwillig über eine Zivilisation zu reden. Und zwar wirklich nicht, weil sie uns von unseren UnterstützerInnen irgendwie vorgeschlagen wurde und dann der Rest der Community auch noch wahnsinnig genug war, dafür abzustimmen. Ganz, ganz freiwillig. Es geht um die Zivilisation, die irgendwie nie was Gutes bedeutet, habe ich das Gefühl. Wenn ich diese Zivilisation sehe, wenn das Spiel losgeht, ist eigentlich nie gut, habe ich das Gefühl. Also wenn die in meinem Team ist, denke ich immer, boah, so eine doofe Civ kann keiner richtig spielen, was sollen wir denn damit? Und wenn die bei den Gegnern auftaucht, denke ich immer, oh, das wird nervig. Seht ihr das auch so?
Ja, das ist auch das letzte Mal, dass wir eine Abstimmung machen. Andererseits, so viel schlimmer kann sie gar nicht mehr ausgehen.
Nee, also das der schlimmste Fall ist jetzt hiermit eigentlich durch. Von daher mehr Abstimmungen als ab jetzt eigentlich. Die heutige Zivilisation, die Spanier, ich spiele sie selber nicht gern und ich spiele aber auch nicht gern gegen sie. In keiner Situation.
Niemand.
Insofern immer alles doof. Schrecklich.
Ja. Ist unangenehm. Keiner will das. Es ist wie so eine Pest, die du halt mit dir rumschleppen musst und auch nicht richtig loswerden kannst. Aber du musst sie halt auch mit dir rumschleppen, weil sonst haben es die anderen und dann bist du auch tot. Also irgendwie ist es scheiße.
Exakt, das fasst es gut zusammen. Ich würde sagen, damit sind wir fertig für heute.
Ach,
Steady
Gott sei Dank.
Und auch die anderen Dinge, wie immer, ne? Gut, war schön. So, Christian, was machen wir jetzt? Spielen wir eine Runde, oder?
Keine Ahnung, ja, lass das. Aber nicht Nomad, ja.
Nicht, ja, nächstens am Ende. Gut, versuchen wir. Vielleicht können wir noch ein paar Worte mehr nachher verlieren, denn tatsächlich, wir mögen wenig begeistert sein, aber wir haben noch nie, glaube ich, zu einer Zivilisation so viele Fragen bekommen wie zu den Spaniern. Insofern versuchen wir das Ganze hier unserer Community zuliebe dann doch in der gebührenden Professionalität über die Bühne zu bringen.
Ich glaube, die ist vorbei, Felix, nach dem Intro.
Nee, die kommt gleich. Pass auf. Wir haben jetzt noch, oder vor allem du, ja, hast ja jetzt noch kurz Zeit, dich zu sammeln, weil ich jetzt noch ein bisschen Werbung für uns mache. Und danach, ja, musst du hier der Anker dieses Podcasts sein mit all deiner inneren Ruhe und Professionalität.
Was?
So, du hast ungefähr so eine Minute ab jetzt. Denn, oh Leute, ja, Steady. Ihr könnt auf Steady gehen und uns dort unterstützen, wenn ihr aus irgendeinem Grund mögt, was ihr hier gerade gehört habt und was gleich noch kommen wird. Oder aber, wenn ihr sagt, das mit den aktuellen UnterstützerInnen, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Warum sind das Leute, die tatsächlich eine Podcast-Folge über Spanier hören wollen? Das nächste Mal, wenn da Vorschläge gefragt sind, dann möchte ich da auch dabei sein und was Ordentliches vorschlagen. Ein Anliegen, das auch mir persönlich sehr nahe liegt. Insofern wäre ich euch da doppelt dankbar, wenn ihr uns unterstützt, ja. Wenn ihr dann noch die entsprechende Rolle auf unserem Discord-Server braucht, einfach uns anschreiben, dann bekommt ihr die Steady-Backer-Rolle und könnt dann ordentliche Zivilisationen vorschlagen. So, das war jetzt einerseits Werbung, andererseits ein bisschen Kritik an die aktuellen Bäcker. Ihr wisst, wer schuld ist. So, ansonsten Homepage www.startthegamealready.de, da findet sich alles zu unserem Podcast, was ihr eigentlich jemals wissen müsst. Und habe ich noch irgendwas vergessen?
Nein.
Gebt uns Bewertungen. Wir haben schon lange nicht mehr gesagt, dass man uns bewerten sollte. Man kann uns bewerten auf Spotify oder so, das hilft immer sehr. Punkt. So, Christian, bist du bereit?
Ja, ich bin hochprofessionell. Ich bin überhaupt nicht negativ gebiased gegen diese Zivilisation, die jedes Mal Angst und Schrecken bei uns verbreitet.
Hervorragend. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den Boni, wie wir das immer machen, oder? Der erste Bonus ist einer, der wurde zum Glück vor kurzer Zeit etwas geschwächt, was die Zivilisation nicht mehr so ganz schrecklich overpowered auf Nomad macht, aber sie ist trotzdem immer noch nervig und viel zu stark. Und zwar arbeiten die Bauarbeiter, also die Villager, die Gebäude bauen, 30% schneller, außer eben auf Nomad oder generell auf diversen Karten, bis das erste Town Center steht. Das wird noch in normaler Geschwindigkeit gebaut.
Ja, vorher waren deswegen die Spanier noch viel stärker, als sie es ohnehin schon sind auf Nomad, weil früher auch das erste TC so schnell gebaut wurde. Das heißt, man hat einen Vorsprung, um dann die übliche Fast Castle into Castle Drop into Conk Game Over GG Never Again Nomad Build Order zu machen. Und das ist jetzt ein klein wenig entspannter, so dass es etwas realistischer geworden ist, den Spaniern auf Nomad, wenn man denn im 1v1 ihnen so begegnet, oder in Teamgames so begegnet, etwas entgegenzukommen. Aber es ist trotzdem ein extrem starker Zivilisationsbonus, wie ich finde. Und leider betrifft er halt wirklich alle Gebäude nach dem ersten TC, auch Burgen. Und es gehört zu der Fraktion, die der Auffassung ist, Burgen werden ohnehin schon zu schnell gebaut. Und spanische Burgen nochmal 30% schneller zu bauen, finde ich echt hart. Das gleiche gilt für Türme mit Tower Rushes. Weißt du, wenn die defensiven Gebäude, sowas wie Häuser oder so ein Stall von mir aus schneller gebaut wird, alles klar, kein Problem. Aber diese fiesen Gebäude, die, wenn du die anguckst, wo du schon kurz mit den Fingern schon auf Alt F4 bist, ne? Dass die dann auch noch so schnell gebaut werden, sorgt halt dafür, dass ein Spanier einen Castle Drop oder einen Tower Rush machen kann, schneller als du hingucken kannst. Und wenn du das nicht von vornherein scoutest, also die Villager sozusagen schon ankommen siehst, wirst du auch nicht gut darauf reagieren können, weil ein Counter Castle wird nicht gut klappen, also nur mit Verlusten. Du wirst immerhin ein Drittel langsamer sein als der Gegner, wenn du die gleiche Anzahl an Villagern mitbringst. Und so weiter und so fort. Und das ist halt, das macht den spanischen Castle Drop so unfassbar schwer zu verteidigen.
Ja, das gilt ja einerseits für Nomad, wo das ja super beliebt ist, weil die Spanier das da eben auch jede starke Karte Unique Unit haben, genau. Und auf anderen Karten ist aber der spanische Castle Drop leider auch extrem stark, vor allem, weil die Spanier eben sehr angenehm so ein Tower Rush into Castle Drop spielen können. Mhm. Die Türme werden schon schneller gebaut, weswegen man dem Gegner immer ein bisschen voraus ist, wenn der versucht, sich zu verteidigen. Und wenn man dann ein Castle danach noch baut, kann man da auch raus sogar eine Unique Unit produzieren, die im Grunde keine Upgrades braucht und trotzdem extrem stark ist. Das ist alles in sich sehr aufeinander abgestimmt gewissermaßen und super frustrierend dagegen zu spielen. Und das gilt eben für diverse Karten. Man kann diese Boni auch in was Defensives kombinieren. Zum Beispiel auf Arabia sich mit Türmen erstmal nur verteidigen und danach Burg bauen und dann die Unique Unit. All diese Dinge sind möglich und einfach extremst nervig dagegen zu spielen. Es ist schrecklich.
Ja, jetzt hast du das schon reingeschmissen. Dann lass uns doch mal direkt die erste Hörerfrage reinhauen von OnkiOx. Der hat uns einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Ich weiß nicht, ob wir alle beantworten werden, aber der hat auch gefragt, Tower Defense into Kongs of Arabia, ist das eine valide und starke Strategie? Was ist dein
Evaluation? Ich würde gerne Nein sagen, aber ich habe leider in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen zweimal dagegen verloren auf Arabia.
Wirklich?
Es ist erschreckend, wie oft man dagegen spielt. Ich habe jetzt, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen oder vielleicht, lass es 4 sein, 5-mal dagegen gespielt. Und habe 3-mal gewonnen und 2-mal verloren. Ich bin erstens erschreckt, wie oft man dagegen spielt. Und zweitens, dass ich in 2 von 3 Fällen dann noch verloren habe. 2 von 5 Fällen.
Okay, aber in der Theorie sollte das gar nicht so stark sein auf Arabia. Weil der
nee, hat, eigentlich nicht.
Ne, also der hat ja Ressourcen in Stein gesetzt und diese Ressourcen sogar defensiv für die Absicherung der eigenen Base gebaut. Das heißt, der ist schon mal delayed. Wenn du das alles herausfindest und scoutest, dann wirst du zwar in seiner Base vielleicht keinen Schaden anrichten können, aber du solltest ziemlich sicher als erstes ins Castle Age kommen und Antworten auf Kongs finden, weil Kongs auf Arabia jetzt nicht ganz so krass sind wie auf Nomad.
Und genau das ist der Trugschluss. Kongs sind einfach immer super stark. Wir können das jetzt vielleicht an der Stelle mal kurz vorziehen, weil diese Unique Unit für mein Empfinden so der definierende Bestandteil dieser Zivilisation ist. Und dementsprechend können wir mal kurz klarstellen, um was es sich da handelt. Konquistadoren sind berittene Einheiten, die aber Schießpulver-Einheiten sind. Das heißt, wir haben eine extrem mobile Einheit, die sehr viel Schaden macht und das ganz ohne Schadensupgrades. Das heißt, man braucht kein Fletching oder Bodkin Arrow, man braucht kein Thumbwing dafür. Der Damage-Output von dieser Einheit ist von Anfang an extrem hoch und eben auf Distanz. Dann ist sie noch beritten, also sehr mobil, kann vor diverser Infanterie, auch Bogenschützen oder so, erstmal einfach weglaufen, solange sie nicht kämpfen muss. Und das macht diese Einheit in geringer Anzahl bereits super stark und lässt sie Villager direkt snipen oder auch wirklich alles an anderen Einheiten in kleiner bis mittlerer Zahl ganz problemlos aus dem Weg räumen. Die Konquistadoren wurden jetzt vor kurzem etwas genervt. Sie haben ein bisschen Pierce-Armor verloren, wodurch jetzt normale Bogenschützen oder dann eben Crossbows ein bisschen stärker sind gegen sie. Und genau das ist so das, was ich immer versuche, gegen diese Strategie auf Arabia zu spielen, dass ich versuche, relativ schnell ins Castle Age zu kommen und dann bereits diese Einheiten anzusammeln. Auf Skirms möchte ich nicht gehen, das fühlt sich ganz schrecklich an gegen Konquistadoren und außerdem kann ich damit keinen Schaden machen. Das Problem ist aber an der Sache, man muss auch noch Ballistics bekommen, weil ansonsten trifft man die einfach nicht. Die können ja immer schießen und dann einfach wegreiten. Die sind so schnell, man kriegt einfach kaum Treffer auf die. Und wenn die mal so eine Salve auf eine Crossbow-Gruppe abgeschossen haben, dann fallen halt 4 Crossbows um, wenn es blöd läuft. Mhm. Und das ist einfach keine schöne Kombination dagegen zu spielen, selbst auf Arabia. Man kann noch Mönche einmischen oder so, das Ganze ein bisschen unangenehmer machen. Aber so eine kleine Gruppe von Kongs und noch eine Mange dazu und alles fällt zusammen, wenn man da nicht super vorsichtig ist. Deswegen, wenn die ersten davon auf dem Feld sind, dann wird es auch auf Arabia einfach unangenehm.
Ja, also ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber dafür aus einer intensiven Beobachtung eines meiner Lieblingsspieler. Und das ist Vivi. Und Vivi liebt die Spanier und spielt sie auch gerne auf Arabia, weil er da das machen kann, was er heutzutage eher mit den Burgundern macht. Also defensives Spielen, gerne auch mit Türmen, offensiv wie defensiv, dafür ist er bekannt. Burgen in die Welt setzen und dann anfangen, die Unique Unit zu spammen. Und das macht er, wie gesagt, mit Burgundern genauso wie mit den Spaniern. Aber die Spanier sind schon seine Signature-Zivilisation. Und ich bin mir sehr sicher, dass Vivi damit zunehmend weniger Erfolg hatte, insbesondere seit dem Nerf der Spanier, dass die, also mit diesem Kong-Play, weil zumindest die Pros verteidigen sich zunächst einmal mit Mönchen und einem Boom. Und früher oder später kann Vivi mit seinen Konquistadoren einfach keinen Schaden mehr machen und ist wirtschaftlich so weit zurück, dass man ihn zurückschlagen kann. Du brauchst einfach nur 2-3 frühe Conversions gegen die Konquistadoren. In Einzelnen sind Kongs halt ziemlich schwach, sind immer noch eine starke Einheit, aber sie treffen nichts oder sehr wenig. Und sie sind halt relativ leicht auszukontern. Und in kleinen Gruppen oder vereinzelt können Kongs halt umso besser von Mönchen konvertiert werden, aufgrund ihrer schlechten Trefferwahrscheinlichkeit. Und wenn du dann plötzlich 2-3 Kongs auf deiner eigenen Seite hast, spielst du halt mit Kongs gegen Kongs. Und das ist so, wie die Pros dieser Strategie begegnen.
Ja, das setzt halt voraus, dass man die Conversions kriegt. Das ist immer so ein bisschen Glückssache, denn sobald das 3 Kongs sind, können die halt deine Mönche auch einfach one-shotten. Wenn du Pech hast, kriegst du dann überhaupt nichts und hast einfach nur jedes Mal 100 Gold weggeworfen. Und man möchte halt auch nicht auf gar keine Armee gehen, um super früh Castle Age zu kommen und Kongs bauen zu können. Denn wenn man in der Feudalzeit ohne Armee spielt, dann besteht halt immer das Risiko, dass entweder der Spanier was anderes tut oder dass man im Castle Age dann die Burg direkt vor die eigene Basis bekommt. Und dann wird's auch wieder super unangenehm. Und das führt so ein bisschen dazu, dass man sich erstmal das Kloster sofort leisten können muss, wenn man erstmal noch auf andere Armee gegangen ist. Und dann muss man noch Conversions bekommen. Das ist immer alles relativ riskant. Also ich habe da schon diverses probiert. Wie gesagt, ich hatte leider ein paar Mal das Vergnügen in den letzten Wochen. Und mal funktioniert das besser und mal schlechter. Das hängt wirklich sehr davon ab, ob man am Anfang mal eine Conversion kriegt oder nicht.
Ja, vieles hängt davon ab. Das ist schon richtig. Auf Nomad ist diese Strategie mit den Kongs, oder sind Kongs übrigens deshalb so stark, weil man auf Nomad viel verteilter auf der Karte ist, die Villager nicht gewallt sind, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, sich eine Base aufzubauen, die gewallt sind. Und man nur 3 Konquistadoren braucht, die in die Box-Formation packt und mit denen dann über die Map reitet. Und immer wenn man mal einen feindlichen Dorfbewohner sieht, schießt man einmal und der stirbt dann in aller Regel und dann reitet man wieder weg. Und der Gegner ist ein bisschen machtlos dagegen. Und dann die Pros steuern dann 3-4 solcher kleiner Dreier-Vierer-Gruppen und beherrschen damit die ganze Karte. Das macht jetzt ein normalsterblicher Mensch natürlich nicht, ohne die alle zu verlieren. Aber das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Und deswegen ist diese Strategie auf Arabia nicht ganz so stark. Und das ist jetzt sozusagen meine Antwort auf die Frage von Onkyox. Es ist natürlich immer noch stark gegen jemanden wie mich zum Beispiel, der Schwierigkeiten haben wird, dagegen anzuspielen und der selbst wahrscheinlich trotzdem nur genauso schnell in die Ritterzeit kommt und dann erstmal sein Kloster messen muss und so weiter und so fort. Aber in der Theorie zumindest sollte es nicht so stark sein wie auf Nomad, weil die Villager viel sicherer sind und das Investment in die Kongs sich nicht so sehr auszahlen sollte wie auf Nomad.
Ja, auf Nomad sind die Konquistadoren vor allem aber auch im Teamspiel sehr stark, finde ich. Denn für jemand Einzelnen sind Konquistadoren ganz okay zu kontern. Also man kann theoretisch auf Skirms gehen, Archer funktionieren mittlerweile auch, Mönche können was tun. Das Problem im Team ist aber, sobald einer die Konter hat, geht man zum nächsten, zwingt den auch in die Konter und wenn es ein 3 gegen 3, 4 gegen 4 ist, dann geht man halt zu den anderen auch. Und auf einmal müssen alle Mitglieder von einem Team wegen dieser einen blöden Einheit die gleichen Konter spielen und wenn dann die anderen Teammitglieder das richtig sehen und einschätzen, können die einfach boomen, weil sie sich nicht gegen Konquistadoren verteidigen müssen. Oder selbst Einheiten spielen, die die Konquistadoren-Konter wiederum kontern. Und das ist es, was diese Einheit vor allem in Teamspielen so unfassbar stark macht.
Ja, das beste, probateste Mittel dagegen ist, selber Spanish zu banken.
Ja, es ist wirklich so. Also man muss im Teamspiel Nomad einfach jemanden dabei haben, der Spanier nimmt für den Fall, dass es im Rank nicht random wird, weil man ansonsten einfach ein Riesenproblem hat.
Ich kann ehrlicherweise nicht mit vollständiger Zuversicht sagen, dass das wirklich so ist, aber es fühlt sich definitiv so an. Ich habe zu wenig Teamspiele auf professionellem Level gesehen, wo die Leute gegen und mit Spaniern spielen, ob das wirklich so ein Must-Pick ist, aber also zumindest immer alle Spiele, die wir gemacht haben, finden genauso statt. Ne? Also wenn wir Nomad spielen, irgendjemand im Team muss sich dazu auserkoren fühlen, die Spanier zu spielen, ob er will oder nicht.
Ja, schrecklich einfach. Ganz schlimme Zivilisation. Das werde ich noch ein paar Mal wiederholen in den nächsten 45 Minuten. Wollen wir mal zum nächsten Bonus übergehen? Ich glaube, wir werden noch Gelegenheiten bekommen, einfach mehr über Konquistadoren aufzuregen.
Und der nächste Bonus ist ein neuer Bonus, den die Spanier bekommen haben. Und der sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn die Spanier irgendeine Technologie erforschen, sie 20 Gold einfach so erhalten. Das bedeutet, dass wenn sie Loom erforschen, sie 20 Gold zurückbekommen. Das heißt, sie geben für Loom eigentlich nur 30 Gold aus. Wenn sie irgendwelche Wirtschaftsupgrades erforschen, kriegen sie 20 Gold. Wenn sie irgendwelche Upgrades erforschen, kriegen sie 20 Gold. Sie kriegen einfach jedes Mal 20 Gold. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, zusammenzuzählen, wie viel Gold sie eigentlich dank ihres Tech-Trees dadurch bekommen können. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, mal drüber nachzudenken, wann dieser Bonus eigentlich besonders wirksam ist. Und ich glaube, mit am stärksten ist das tatsächlich durch das Ersparnis bei Loom, weil das bedeutet, dass man ganz einfach einen Militia mehr bauen kann.
Ja, ich glaube, das ist das größte Ding. Ich habe ein paar Theorien sonst mal noch gelesen oder ein paar Gedankenspiele, was man damit machen könnte und selbst auch mal noch überlegt. Und es gibt noch eine Sache, wo ich es wirklich hilfreich finde, aber dazu gleich. Denn erstmal, was ich eine interessante Idee fand, war die Überlegung, könnte man mit den Spaniern fast castlen, ohne auf Gold zu gehen?
Kann man?
Kann man natürlich, also theoretisch. Klar. Es gäbe genug Upgrades, die man der Feudalzeit erforschen kann. Also gerade weil die Schmiede-Upgrades für die Spanier ja kein Gold kosten, können sie da einfach Gold generieren. Es ist nur nicht praktisch. Also man kann kein Fast Castle spielen, weil man so viel Nahrung dann wiederum für andere Upgrades ausgeben müsste, dass die Uptime einfach komplett zunichte ist. Spannend wird's allerdings bei wirklich heavy Feudal Plays, beispielsweise auf Land Madness. Hier könnte man nämlich in die Situation kommen, dass man sich auf einmal Bloodlines leisten kann, ohne jemals auf Gold gegangen zu sein. Weil man hier ja wirklich teilweise Eco-Upgrades macht, in der Schmiede dann auch Attack und Defense, was einem ja auch wieder jedes Mal 20 Gold gibt. Und nachdem man Loom gemacht hat, startet man ja von 50 Gold. Das heißt, alleine mit den beiden Kavallerie-Upgrades ist man schon bei 90. Und wenn man sich dann noch Double-Bit-Eggs und in vielen Fällen ja auch noch Horse-Collar leistet, ist man schon über die 100 hinaus und kann Bloodlines machen, ohne auf Gold gegangen zu sein. Mhm. Und das
plus
ist spannend.
Kostet ja in Wahrheit nur 30 Gold.
Stimmt, ja.
Das ist echt eine coole Idee. Ja, spannend. Also ich finde am spannendsten daran, dass die Spanier wahrscheinlich die beste Drush-into-Scouts-Opening-Möglichkeit haben, weil sie den Dreier-Drush hinkriegen, ohne auf Gold gehen zu müssen und weil sie sich danach halt auch die Scouts ganz normal leisten können. die extra Nahrung müssten sie eigentlich drin haben. Und sie haben halt keine Belastung, ne? Dieses, also Drush to Scouts ist sehr unbeliebt wegen dem Gold und weil man ja auch dann normalerweise keine Man-at-Arms machen möchte. Und es ist halt ganz, ganz irritierend und ist auch ein Bonus, den ich ständig vergesse, weil der auch neu ist. Ich eröffne niemals Drush mit Spaniern. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss mit den Scouts eröffnen, weil ich mir denke, will ich wirklich mit den Spaniern Drush machen? Aber eigentlich finde ich das voll stark, diese 20 Gold am Anfang. Aber hinten raus, Felix, müsste dieser Bonus doch ziemlich irrelevant
komplett
werden,
egal oder? Einfach. Ich glaube, ab Castle Age
20 Gold, das sind 2 Wills auf Gold für 10 Sekunden und das war's.
Ja, ab Castle Age ist es egal. Ich glaube, das ist wirklich halt in der Feudalzeit spannend, um sich mal eine Technologie leisten zu können. Und ich glaube, die einzige Technologie, die ja interessanterweise für die Spanier überhaupt Gold kostet in der Feudalzeit, ist ja sogar Bloodlines. Also Fletching oder so, sowieso für Spanier erstmal relativ irrelevant, weil spanische Archer sind ja auch so eine Sache, ohne dann nachher ein Crossbow-Upgrade zur Verfügung zu haben. Deswegen haben die nicht mal da jetzt so viel davon. Ich finde, dieser Bonus kann eine interessante Spielerei sein, aber der macht jetzt für die Zivilisation nicht übermäßig viel aus.
Ja, wie du halt sagst, in der Feudalzeit. In der Feudalzeit ist das ein geiler Bonus. Ein richtig, richtig cooler Bonus, weil du halt viel besser dein Scout-Opening machen kannst und im Grunde nicht auf Gold gehen musst. Oder wenn, dann nur ganz kurz zum Schluss mal. Oder vielleicht den Markt benutzt, um dein Gold zu bekommen, um hochklicken zu können. Da haben die Spanier dadurch einen Vorteil. Hinten raus ist es halt schwierig. Und deswegen ist die Frage, wie stark dieser Bonus ist, finde ich sehr schwer zu beantworten. Weil ich das Gefühl habe, wenn man ihn gut ausnutzt, hat man dadurch ein bisschen vielleicht ein Edge in der Feudalzeit. Aber hinten raus verpufft er im Nichts und man hat halt gefühlt einen Bonus weniger.
Ja, aber das gilt ja für viele Zivilisationsboni, dass die nur am Anfang oder am Ende vom Spiel gut sind. Also hier, mongolischer Handbonus sagt man auch nicht, oh, der ist aber nicht so gut, da habe ich nachher nichts mehr von, sondern
der ist aber stärker.
Ja, der ist auf jeden Fall viel stärker. Aber ich meine, es gibt halt auch Boni, die ja sind halt irgendwann einfach fertig.
Mhm.
Und so einen haben wir hier auch. Ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Der nächste Bonus ist, dass die Schmiede-Upgrades von den Spaniern kein Gold kosten. Das betrifft in der Feudalzeit erstmal nur Fletching, also das Angriffs-Upgrade für die Fernkämpfer. Und dann ab der Ritterzeit eben alle Upgrades. Das wiederum finde ich einen ziemlich, ziemlich starken Bonus. Denn diese Upgrades sind ja bisweilen recht teuer. Gerade wenn man da so an die Defense-Upgrades für die Kavallerie denkt, das fällt ja doch ins Gewicht. Also alleine im Castle Age, das sind ja 2 Ritter, die man zumindest von den Goldkosten alleine herauskriegt dafür. Und das ist etwas, was sich bemerkbar macht. Deswegen finde ich den Bonus hier tatsächlich gar nicht zu unterschätzen, denn diese Upgrades sind wirklich welche, bei mir ist es häufig so, dass ich mir die sparen muss wegen der Goldkosten, gar nicht mal so sehr wegen der Nahrung, sondern dann muss ich immer abwägen, aha, will ich jetzt kurz die Neidproduktion pausieren oder das Upgrade machen, und meistens entscheide ich mich dann einfach für mehr Ritter.
Ja, und nicht nur du, auch die Profis, wahrscheinlich weil du einer bist, Felix. Die sieht man ja auch regelmäßig in der Castle Age dann das erste Rüstungsupgrade vielleicht erforschen. Die sind ja extrem spät mit ihren defensiven und offensiven Upgrades, wenn sie Kavallerieeinheiten spielen. Und ich habe das Gefühl, da ist immer so, wer zuerst klickt, nötigt dann den anderen dazu, auch mal ein Upgrade zu erforschen. Insbesondere die Castle Age Upgrades.
Ja.
Und das ist echt hart. Und das liegt an den Goldkosten. Die entscheiden sich immer für die Masse an Rittern und nicht so sehr für die Upgrades, genau wie du es gerade gesagt hast. Außer, wenn sie Spanier spielen. Kommt jetzt nicht so häufig vor, aber wenn es vorkommt, dann sieht man das, dass die diese Upgrades ungefähr so schnell versuchen zu erforschen, wie man sonst nur bei den Bulgaren sieht, die ja auch so einen krassen Discount auf ihre Schmiede-Upgrades haben.
Ja, und bei den Spaniern bekommt man nachher sogar noch mal ein bisschen Gold raus. Wir haben ja schon gesagt, ab dem Castle Age nicht mehr so relevant, aber besser als gar nichts.
Besser als nichts, ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Bonus, und der besagt, dass Cannon Galleons, also die Kanonenschiffe, wie heißen die auf Deutsch?
Ich glaube genau so, ja.
Ja, sehr gut. Wenn man Ballistik erforscht, dann betrifft das auch die Cannon Galleons, das heißt, die treffen auch bewegliche Einheiten. Und hier steht zumindest in Klammern, sie schießen schneller. Das ist ja jetzt bei Ballistics normalerweise nicht der Fall, oder?
Nee, aber man muss auch Ballistics gar nicht erforschen dafür tatsächlich. Die haben das einfach so.
Echt?
Ja, also die haben einfach so, ja, Ballistic-mäßige Treffsicherheit.
Okay.
Ja, und
naja, ich würde sagen, es ist egal, ob es dadurch kommt oder nicht, weil es keine Rolle spielt.
Ja, ich denke auch. Also man schießt ja mit denen hauptsächlich auch auf stillstehende Ziele. Also known as Gebäude. Insofern, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals eine Situation hatte, wo ich dachte, oh, wenn meine Ken-Galleon jetzt mal Ballistics hätte.
Ja, ich auch nicht. Also überhaupt nicht.
Ich glaube, die Ken-Galleons haben gegen die Traviden noch mal ein bisschen neuen Einsatzbereich bekommen, weil diese neuen Schiffe, die Tirisadai, ja so unfassbar tanky sind und die Ken-Galleons da ganz gut Schaden machen. Hier sehe ich das vielleicht, wenn man da drauf schießt, dass die mal ein bisschen mehr treffen. Aber ansonsten auf Landeinheiten oder sowas oder auch sonst auf andere Schiffe schießt man damit so selten. Das macht nicht wirklich einen Unterschied.
Also einen Unterschied gibt es schon und den finde ich auch bedeutsam. Und das ist nicht der Ballistik-Teil, sondern es ist die Tatsache, dass die schneller schießen. Weil diese, also wer das schon mal gesehen hat, das ist ja erstaunlich weird in Age of Empires 2. Diese Kanonenkugel fliegt halt in Zeitlupe, ne, wenn man sich das mal so vorstellt. Und man kann die halt tatsächlich in ihrer Flugkurve beobachten. Und so ganz langsam schwebt sie da so, als hätte wir plötzlich die Gravitation auf dem Mond im Spiel. So mit einer echt tollen, optimalen Flugkurve und kommt dann irgendwann zum Landen. Und aus irgendeinem Grund richtet sie sogar Schaden an, obwohl sie irgendwie auf einem Federbett zu fliegen scheint. Ich weiß es nicht. Und die Tatsache, dass die jetzt schneller geschossen werden, macht schon Unterschied, weil Ken-Galleons werden gerne gesniped. Man hat von denen in aller Regel nicht 20, sondern eher so 2-3. Und wenn die dann schneller schießen, geht halt so die gegnerische Burg sehr viel schneller down, als es der Normalfall ist.
Ja, das ist richtig. Also insofern hast du schon recht, bringt das was, aber ich finde es insgesamt ein Bonus, der sehr zu vernachlässigen ist im Vergleich zu dem, was andere Zivilisationen an Wasserboni so anbringen.
Ja,
ich habe noch nicht erlebt, dass man jetzt auf Team Islands oder sowas sagt, okay, und du spielst Spanier, weil wir brauchen im Team unbedingt auch noch deine Ken-Galleons. Nee.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und selbst wenn man sagen würde, auf Nomad vielleicht, ja, da gibt es ja häufig auch mal so Mittiggewässer und wenn man da um den Rand gehen kann, alles gut. Aber selbst da gibt's mittlerweile mit diesen Dromonen halt auch andere Schiffe, die sehr gut von Wasser aus Landgebäude, als ob es Wassergebäude gäbe, Gebäude dann, die an der Küste gebaut werden, wie zum Beispiel meine prototypischen Nomad-TCs, die können dann eben jetzt auch mit Dromonen sehr gut attackiert werden. Also es gibt keinen Grund, Spanier für diesen Bonus zu picken. Und wenn man mit den Spaniern die Verlegenheit kommt, auf Wasser kämpfen zu müssen und so weit ist, dass man in der Imperialzeit dann anfängt, Ken-Galleons zu bauen, dann freut man sich über den Bonus.
Genau. Wichtiger ist der andere Gunpowder-Bonus, denenn sämtliche Gunpowder-Einheiten von den Spaniern schießen 18% schneller. Und das ist etwas, das merkt man eher. Also ich denke da einerseits an die Kongs natürlich, die dadurch schneller schießen, wobei da hat man halt den Vergleich nicht, denn es gibt nur Kongs, die in dieser Geschwindigkeit schießen. Wichtig demgegenüber ist es bei den Handcannons, denn da hat man wirklich mit vielen Zivilisationen oft das Gefühl, dass die ein bisschen unangenehm zu Micron sind auch, weil die immer ziemlich lang brauchen zwischen ihren Schüssen. Und auch ansonsten, wenn die erstmal im Nahkampf sind, ist es für die oft nicht leicht, sich der Gegner zu entledigen, weil sie eben nur so selten schießen. Bei den Spaniern geht das alles ein bisschen besser. Und das ist deswegen ein Bonus, den ich ziemlich stark finde. Ich stelle fest, dass in letzter Zeit sehr viele meiner Spiele damit enden, dass ich auf Handcannons gehe. Deswegen weiß ich das gerade sehr zu schätzen.
Ja, also es ist schon signifikant, ne? Also BlackRock hat ja gefragt, wie man diesen Bonus bewerten muss, auch hinsichtlich des Micros. Jetzt sind die Handcannoneers ja nicht gerade eine Einheit, mit dem man besonders viel Micro, sondern mit denen guckt man, dass man eine große Masse hat, damit man damit gegnerische Infanterie und ähnliche Einheiten gut einfach aus der Entfernung weghaut. Aber die hat man eher so wie so einen Klumpen. Ich kenne das nicht, dass man die so stark microt. Anders sieht das ja aus bei den Bombard Cannons, die man aus dem Siege Workshop baut. Und da bin ich jetzt auch nicht so der Erfahrenste. Kamst du schon mal in die Verlegenheit, mit Spaniern Bombard-Cannons zu bauen und dich darüber zu freuen, dass du die besser micron kannst?
Nee, tatsächlich nicht. Aber mit den Handcannons tatsächlich, denn manchmal muss man die schon micron und das Problem an dieser Einheit ist, was das angeht, ja, dass die extrem fragil ist. Also die haben sehr wenig HP, im Grunde keine Rüstung und sind dementsprechend anfällig für Siege. Und ich habe es jetzt schon öfter erlebt, wie gesagt, meine Spiele enden lässt es halt irgendwie häufig mit Handcannons, dass Gegner dann anfangen, auf Onager zu gehen. Und wenn so ein Onager einmal in Handcannons reinschießt, dann fallen die halt um. Andererseits reicht eine kleine Handcannon-Gruppe auch, um einen Onager zu one-shotten. Und das aber mal hinzukriegen, zu merken, oh, da ist ein Onager, und dann zu micron und direkt auf ihn zu schießen, fällt mit Spaniern schon leichter, weil man einfach schneller wieder schießen kann.
Oha. Okay, das hatte ich noch nicht. Leuchtet mir ein, ist aber auch irgendwie ein sehr weirder Einzelfall.
Das so oft tatsächlich, dass ich mit Handcannons
gegen Onager spiele. Ja, aber mit Spaniern, also mit Spaniern habe ich das Gefühl, hast du immer auch die Kavallerie-Option, um die Onager wegzusnipen. Und der Gegner kann eben nicht da mit Helps einfach rumstehen und seine Onager schützen, weil du ja deine Handcannons hast. Ne, und dann sollte Hussar Handcannon eigentlich dich in die Situation bringen, dass du nicht gegen Onager Handcannons micron musst. Aber ich meine, manchmal ist das so. Ne? Der Gegner kann das ja schon erzwingen. Und das finde ich jetzt echt cool, dass du das sagst. Das ist ein weirder Fall für mich, aber total einleuchtend. Da bringt's was.
Ja, also das Ding an diesen Kompositionen, die du gerade beschrieben hast, ist halt, dass du selber zwei Einheiten hast, die du micronen musst. Weil deine Husare sterben einfach, wenn die in Pikes rennen. Und deine Handcannons sterben, sobald die von dem Onager schief angeguckt werden. Und dein Gegner hat einfach seine Onager. Kann man micronen, muss man nicht. Die machen ihren Schaden schon irgendwie. Und die Pikes schickt man sowieso einfach nur irgendwo hin. Deswegen ist das alles gar nicht mal so leicht. Aber du hast schon recht. Mit entsprechendem Micro sollte man in der besseren Position sein.
Ja, vor allen Dingen, also das kann jetzt auch wieder an meiner Minderbemitteltheit mit dieser merkwürdigen Mangen-Pike-Kombination sein, aber wenn ich das mal mache, dann sterben meine Onager gerne daran, dass ich sie nicht genug micro mit meinen Pikemen zusammen, weil ich will einen Onager-Schuss machen und ah, da steht ein Pikeman links neben mir. Ach, rechts, ich komme nicht, meine Reifen ist zu groß. Wie soll ich ihn schießen? Geht da weg! So sieht das bei mir ungefähr aus. Und in der Zeit kommt er mit seinen Husaren reingerannt. Klar, die sterben an meine Pikes, aber das snipet mir halt trotzdem die Onager weg. Ich habe das Gefühl, da muss man auch mehr micron, als man eigentlich sollte.
Auch hier gilt mal wieder, was ich so oft sage, ist alles eine Frage der Masse. Du musst einfach nur genug Pikes und Halbs haben, die da nachproduziert werden und überall rumstehen. Mhm. Und dann gehen auch die Onager nicht mehr drauf durch die Husare.
Schön.
So, das wären die Boni gewesen. Dann kommen wir zu Konk Hass, die zweite. Wenn wir da jetzt mal über die Unique Units sprechen. Und die Konquistadoren haben wir vorhin schon sehr viel beschrieben in all ihrer Nervigkeit und dem, was sie so tun können. Aber es sei hier nochmal darauf hingewiesen, Conquistador, Unique Unit von den Spaniern aus der Burg. Und wir können ja vielleicht die Gelegenheit jetzt mal nutzen, um noch ein paar Fragen dazu zu beantworten. Wir hatten eine Frage von Jura, der fragte, ob die Conquistadoren unserer Meinung nach gut sind. Ich denke,
was? Nein.
Haben wir soweit beantwortet. Aber diese Frage klingt nach jemandem, der gerade mit Age of Empires erst so ein bisschen anfängt. Und um diese kommende Generation einfach nicht zum Bösen zu führen, würde ich jetzt ganz speziell für dich die Frage nochmal beantworten. Einfach sagen, Conquistadoren sind eine ganz schlechte Einheit. Du solltest sie nicht spielen und sag das bitte auch all deinen Freunden. So,
ja.
Was haben wir noch?
Na warte, vielleicht sagen wir dazu doch noch ein, zwei Worte. Weil er hat auch in seiner Frage so ein bisschen das Addendum gemacht. Er findet, dass sie stark gegen feindliche Bogenschützen sind. Und das ist zumindest etwas, das mich überrascht hat. Weil eigentlich sollten Konquistadoren nicht unbedingt gegen Bogenschützen benutzt werden. Also Bogenschützen zeichnen sich normalerweise dadurch aus, dass sie in extrem großer Masse auftauchen. Insbesondere zu einem Zeitpunkt, wo du anfängst, Konquistadoren zu produzieren. Da sollte der Gegner seine ganzen Archer schon seit der Feudalzeit angehäuft haben. Da wird's dann schwer, mit Konquistadoren dagegen anzukämpfen. Wenn das kleine Gruppen von Bogenschützen sind, ist das vielleicht eine andere Geschichte. Aber sonst halte ich das für keinen guten Trade-off, oder?
Ja, also das Ding mit Konquistadoren ist, und deswegen fallen die auch in der Imperialzeit so ein bisschen ab in ihrem Nutzen, dass sie halt eine Einheit sind, die in kleiner Zahl schon super stark ist. Und mit entsprechendem Micro gegen alles in kleinerer und teilweise auch mittlerer Zahl gewinnt. Also gegnerische Ritter oder sowas, wenn man einfach nur so eine mittlere Konk-Gruppe hat, sag mal so 6 bis 7, können die das schon mit unglaublich vielen Rittern aufnehmen, weil man die dann einfach schon one-shotten kann. Und mit Bogenschützen ist das ein bisschen schwerer insofern, dass die halt aus der Entfernung schon schießen können und dann Kongs bei entsprechender Masse ziemlich schnell klein kriegen. Das Problem ist nur, man braucht wirklich einige Bogenschützen, bis das funktioniert. Weil die Kongs zwar nicht gut treffen, aber du hast schon gesagt, man hat von Bogenschützen immer mehr. Das heißt, im Zweifel treffen die einfach was anderes als ihr eigentliches Ziel, machen dann trotzdem Schaden. Und dann kann es sein, dass da auf einmal ziemlich viele von den Bogenschützen auf einmal umfallen. Ich hatte jetzt in den Spielen, die ich vorhin beschrieben habe, einige Kämpfe, wo ich dachte, so, jetzt habe ich so viele Archer, jetzt clear ich das einmal und dann hat sich's mit den Kongs. Und auf einmal fällt meine erste Bogenschützenreihe um, bevor ich verstanden habe, was hier gerade passiert. Mhm. Und das kann sehr unangenehm sein. Deswegen braucht man da wirklich immer sehr viele Einheiten, um das mit den Kongs mal, ich sag mal, selbstbewusst aufnehmen zu können.
Ja.
Und an dem Punkt ist man halt in der Imperialzeit dann regelmäßig. Und das Elite-Conquistador-Upgrade bringt auch nicht mehr so viel im Vergleich zu dem, was die normalen Kongs schon aufs Feld bringen. Dementsprechend sieht man das tatsächlich relativ selten, sondern dann einen Wechsel von Spaniern hin zu normaler Kavallerie oder in Teamgames dann einfach auf Paladine.
Ja. Gut, dann können wir noch eine weitere Frage einstreuen. Die hat Ghost gestellt. Der hat die Frage gestellt, wie man eigentlich Konquistadoren am besten spielt. Auch aufgrund ihrer niedrigen Präzision beim Feuern. Er hat gesagt, und ich kann das ein bisschen verstehen, ich habe immer das Gefühl, die Hälfte trifft. So, also, haben wir Microtipps. Ich würde sagen, eine völlig nicht fundierte, aber eine von den Pros abgeguckte Regel ist, zieh niemals los, wenn du weniger als 3 Kongs hast. Und 3 Kongs ist die magische Zahl. Auf Nomad zumindest, dann rennen die rum und snipen die Wills weg. Und dann hauen sie wieder ab. Das Wichtige bei Micron ist eigentlich, dass du dir diese Konquistadoren vorstellen musst wie so prototypische Ninjas. Die tauchen aus dem Fog of War, aus der Dunkelheit der Nacht auf, ziehen ihre Flinten, schießen einmal und hauen wieder ab in die Dunkelheit der Nacht. Und dann tauchen sie auf einer ganz anderen Seite wieder auf und machen das Gleiche. Immer wieder. Wie so 1000 Messerstiche, die sie aus dem Nichts hervorbringen. Ich habe das Gefühl, das ist die beste Art und Weise, mit ihnen umzugehen. Nicht so sehr die große Masse. Und die schlimmsten Feinde von Konquistadoren sind in meinen Augen nach wie vor die Mönche. Das heißt, sobald man dieses Vololo-Geräusch hört, einfach abhauen. Einfach wieder ins Dunkle des Fog of Wars rennen.
Ja, so ist es. Also ich finde, diese geringe Trefferwahrscheinlichkeit fällt jetzt nicht so sehr ins Gewicht, weil die halt schon so viel Base-Damage haben, dass wenn dann irgendwie 2 von 3 aus so einer Gruppe treffen, dann reicht es einfach. Also die meisten natürlich. Einheiten fallen dann halt schon um. Und wenn man dann eine Gruppe von 4 oder 5 hat, dann fällt so ziemlich alles schon um, wenn davon mal 3 oder 4 treffen.
Ja, man muss da aufpassen. Also mit Kongs, große Gruppen sind halt ein absoluter Overkill. Es ist Quatsch, mit großen Gruppen Kongs rumzurennen, wenn man irgendwie versucht, Villager zu snipen und die Wirtschaft zu harassen, dann braucht man einfach mehrere Gruppen, weil sonst verschwendet man Konquistadoren. Die könnten auch woanders dann wieder Schaden anrichten und 5, 6 schießen. Also man braucht keine 6, um Will zu töten. So einfach ist es. Und man macht es halt anders als ein Knight aus der Distanz, also viel schneller auch. Man muss da nicht erst hinreiten, schlagen 3-mal und dann wieder abhauen, sondern man schießt halt einmal und war nie wirklich da.
Ja, also so, um dem Ganzen mal ein paar Zahlen unterzubringen. Ein Villager hat am Anfang 25 HP. Mit Loom kommen nochmal 15 obendrauf, womit man dann bei 40 ist. Und mit Loom hat er dann auch eine Nahkampfrüstung. Und so ein Konquistador macht halt einfach 16 Schaden. Das heißt, auch mit Loom 3 Treffer und ein Villager ist tot. Also eine Gruppe von 5 Konquistadoren müsste schon echt Pech haben, um Villager nicht one-shotten zu können. Mhm. Und alles, was dann eben über 5, 6 Konquistadoren rausgeht, um durch meine Eco zu reiten und nicht nur Villager, sondern auch die ein oder andere Einheit, die sich in den Weg stellt, zu töten, ist eigentlich schon zu viel.
Ja, aber das ist doch der Grund, warum man diese Einheit so sehr hasst. Also jeder, der sie spielen darf, liebt sie in dem Moment, aber in Wahrheit hassen wir sie alle, weil sie so fürchterlich stark ist. Sie wirkt unfair, weil sie halt diesen krassen Damage-Output aus der Distanz macht, weil sie keinerlei Upgrades machen. Das Investment, das du hast, ist die Burg und danach die Ressourcen, um diese Einheit herzustellen. Du brauchst so wenige. Es ist so frustrierend, dagegen anzuspielen, wenn jemand weiß, was er damit zu tun hat. Und deswegen ist diese Zivilisation auch so gefürchtet und deswegen haben wir so wenig Lust, die Spanier zu spielen oder gegen die Spanier zu spielen. Und es gibt keine Zivilisation im Spiel, die mir teilweise Spiele so sehr versaut haben wie die Spanier auf Nomad, wegen dieser Machtlosigkeit, die man gegen diese Einheit fühlt.
Ja, genau das ist das Problem. Also ich habe es vorhin schon gesagt, für mich definiert sich diese Zivilisation einzig und allein durch ihre Unique Unit. Die haben ansonsten nichts, wo ich sagen würde, deswegen lohnt es sich jetzt mal irgendwo Spanier zu spielen. Sondern. Na,
da würde ich widersprechen. Der Teambonus ist auf jeden Fall relevant.
Ja, aber nicht mal da bin ich mir sicher, ob der derart relevant ist, außer in manchen Fällen. Aber da werden wir nachher noch mal drüber reden müssen. Es gibt so bestimmte Maps, wo ich zustimme. Ansonsten, glaube ich, selbst dahingehend wäre man auf Spanien nicht angewiesen. Es sind für mich hauptsächlich die Konquistadoren, die diese Zivilisation ausmachen. Und das ist keine gute Art von etwas, was eine Zivilisation ausmacht, aus genau dem Grund, wie du es eben gesagt hast. Ich sage immer so, Nomad finde ich keine gute Map, gerade wenn Spanier dabei sind, weil dann im Zweifel irgendwie so, wenn es gut läuft in einem 4 gegen 4, haben halt so 3 von den 8 Beteiligten Spaß, weil einer aus jedem Team geht im Nomad-Teamgame immer unter und wenn ein Team gegen Spanier spielen muss, hat da immer schon mal keiner Spaß. Deswegen, diese Einheit kann einfach Spiele zerstören. Und zwar nicht auf die Art von wegen, man gewinnt gegen den Gegner, sondern man nimmt einfach allen Beteiligten den Spaß.
Mhm. Gut, müssen wir noch mehr Worte zu dieser fürchterlichen Einheit verlieren oder haben wir es damit abgehandelt?
Ich werde noch eine Gelegenheit finden.
Man
kann das nie oft genug machen.
Du machst hier einen auf Spanier. Ich tauche noch einmal auf und snipe den Will, bevor ich wieder abhaue.
Ich hau noch mal auf den Conquistador drauf.
Sprechen wir über die viel sympathischere Einheit. Und das ist ihre zweite Unique Unit. Und das sind die sogenannten Missionare, die Missionaries. Die kann man im Kloster erschaffen. Und das sind Priester, die auf ausgerechnet einem Esel sitzen und damit berittene Mönche sind. Sie können konvertieren und sie können heilen. Aber sie haben eine geringere Reichweite, nämlich 7 statt 9 Reichweite, wie es normale Mönche haben. Und sie können keine Reliquien tragen, was ein großes Defizit ist. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, was wiegt mehr? Mobilität, also mit den Mönchen schnell was konvertieren und wieder abhauen zu können? Oder die Tatsache, dass ihre Reichweite geringer ist? Dass sie keine Reliquien tragen können, halte ich für irrelevant, weil die Spanier können ja ganz normale Mönche bauen. Es ist ja bei ihnen keine Entweder-Oder-Frage, sondern sie können beides machen. Und deswegen interessiert mich jetzt mehr dein Assessment, was diese Abwägung von Mobilität gegenüber Range angeht.
Ich würde die Range bevorzugen, weil es halt ganz viele Situationen gibt, wo irgendwie noch Fernkämpfer beteiligt sind und man dann trotzdem was konvertieren möchte. Gerade irgendwie Redemption ist beim Missionaren halt ziemlich nutzlos, weil die einfach zerschossen werden, bis sie an die Belagerungswaffen mal rankommen. Bei Mönchen sieht das ein bisschen anders aus. Und auch ansonsten, ich finde es sehr gefährlich, mit dieser 7 Reichweite an irgendwas ranzukommen erstmal, um es zu konvertieren. Wenn man das nämlich irgendwie dann mal vergleicht mit Elite-Skirms oder sowas, die ja oft zu Kavallerie, also zu was Konvertierenswertem dazugespielt werden, hast du im Castle Edge die gleiche Reichweite. Und das ist gefährlich einfach, weswegen ich alleine da schon die Reichweite bevorzugen würde. Auch interessant ist, die Missionare sind eine berittene Einheit, die weniger HP hat als ihr unberittenes Äquivalent, also der Mönch. Die haben beide einfach 30 HP. Wobei ich jetzt unsicher bin, weißt du, ob Missionare von Bloodlines? Ja, tun sie. Ja. Ich lese es gerade.
Ja, ja.
Sie haben was von Bloodlines. Okay, man kommt also immerhin auf 50 HP, was jetzt aber trotzdem noch nicht übermäßig viel ist, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass ein Villager nach Loom auch auf 40 kommt und der hat dann Rüstung, anders als der Missionar. Insofern.
Andererseits, Bloodlines erforscht du eh immer mit Spaniern, genauso wie Husbandry, also das ist jetzt wie so ein netter Bonus.
Ja, aber trotzdem würde ich sagen, die Reichweite ist mehr wert. Und trotzdem, was du gerade gesagt hast mit dem Reliquien-Sammeln, ja, Spanier können normale Mönche dafür ausbilden, aber ich glaube, Missionare hätten, und dann kommen wir zu einer Frage, die uns auch gestellt wurde, und zwar von Onkyox auch, der gefragt hat, ob Missionare Meme oder Dream sind und seine Frage eher an dich richten wollte, weil er von mir die Antwort schon zu kennen glaubte und er liegt richtig damit. Sie sind Meme aktuell. Aber ich würde sagen, wenn die guten Leute Reliquien sammeln könnten, wären sie besser dran. Dann würde es sich nämlich lohnen, am Anfang von der Ritterzeit aus dem ersten Kloster erstmal einen Missionar zu bauen. Der kann dann die Reliquien aufsammeln und danach geht man zum Mönchen über.
Ja, ich habe diese Frage auch ein wenig an mich adressiert gelesen und ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich habe eine viel bessere Idee.
Seit dieser Aktion, wo du deine Perser-Armee-Komposition für Black Forest beschrieben hast, hat Onkyox so ganz besondere Hoffnungen in dich.
Ja, pass auf. Ich habe mir das ernsthaft zur Aufgabe gemacht, da eine valide Idee zu entwickeln, wie man Missionaries verändern sollte, damit sie einen Platz im Spiel bekommen, der sinnvoll ist. So, und ich finde, also ich bin ganz bei dir, die geringere Range, also 7 als Ausgangspunkt, 8 mit der Unique Tech, über die wir gleich noch sprechen werden, ist ein so signifikanter Nachteil gegenüber anderen Mönchen, dass sie einfach die schlechtere Einheit sind. Und das liegt daran, dass sie von ihrer Mobilität nichts haben. Denn wenn Einheiten, also wenn Mönche etwas konvertieren, dann müssen sie stillstehen. Und da sehe ich einen Ansatzpunkt. Wie wäre es denn, wenn die Missionare nicht etwa stillstehend konvertieren, sondern in Bewegung innerhalb ihrer 7 Range?
Ne?
Dass du die Micro musst. Also du hast ein krasses Investment, meinetwegen vielleicht sogar mit der Unique-Technologie, die in +1 Range gibt. Stattdessen sollen sie beim Bewegen konvertieren können. Und dann hast du immer noch das Investment, nachdem du diese Technologie erforscht hast, dass du sie ja micron musst. Das ist ja, du bist ja mit denen beschäftigt, während sie konvertieren. Das bindet dich an diese Einheit. Du kannst also nicht weggucken. Und sie konvertieren aber währenddessen, sodass du ihre Mobilität mal ausnutzen kannst, sinnvoll. Das ist ein Punkt, da wäre ich stark dafür. Ich glaube, das ist nicht OP, weil es extrem micro-intensiv ist und man die Aufmerksamkeit dorthin wenden muss. Aber das wäre sehr stylisch und würde dann auch diese 7 Range rechtfertigen.
Ja, das finde ich gar keine schlechte Idee. Und wenn sich das als zu stark rausstellen würde, würde ich sagen, kann man denen sogar noch eine Range abnehmen dafür. Also beim
oder Laufen, Bloodlines wegnehmen.
Ja, genau. Beim Laufen zu konvertieren, finde ich sehr interessant. Das könnte eine gute Idee sein. Leider haben wir das halt aktuell nicht und deswegen bleibt es bei der Beurteilung Meme.
Meme.
Gut, damit wären wir auch mit den Missionaren fertig und können uns mal die Unique Techs angucken. Und das erste davon wäre die Inquisition. Die gibt 2 Boni. Der eine davon gibt den Missionaren tatsächlich noch mal eine Reichweite mehr. Das ist insofern halt nicht so spannend, dass sie dann trotzdem von vielem im Castle Age immer noch sehr bedroht sind beim Konvertieren, auch wenn sie es jetzt ein bisschen outrangen können und halt immer noch, ja, ziemlich wenig HP haben für die Reichweite, aber immerhin schon mal etwas. Der spannendere Teil von dem Bonus ist allerdings, dass die Mönche und Missionare dadurch schneller konvertieren. Und das ist natürlich bei einer Glücksmechanik, wie ja die Konversation das richtige Wort?
Haha, Konversation.
Ja, nee,
Konvertierung.
Konvertierung, so. Ja.
Das hatten wir doch schon mal.
Von dir will ich nichts über richtig. Wie oft wir jetzt hier schon. Naja.
Willst du mir irgendwas mit dem Ein-Qu-Wort sagen? Willst du darauf hinaus?
Nee, mit dem G-Wort. Mit dem
Ein-Gr-Gr-Gr-
Ja, genau das.
Ich kann das aussprechen. Achtung. Einquartieren. Ich hab dazu gelernt.
Aha, genau.
So, du wolltest sagen.
Die Konvertierungen, die sind ja die einzige wirkliche Glücksmechanik in Age of Empires. Und hier das Glück so ein bisschen auf die eigene Seite noch zu beeinflussen, kann schon ziemlich stark sein. Also die Inquisition finde ich vor allem für das, was es kostet, nur 100 Nahrung und 300 Gold, gerade in der aktuellen Zeit, wo die Mönche ja derart stark in der Meta verankert sind, eine extrem starke Technologie, vor allem im Hinblick darauf, dass die Spanier ja auch einen kompletten Mönchstech-Tree haben, also im Kloster alles erforschen können. Und da gibt es ja so eine lustige Technologie, die einem auch erlaubt, gegnerische Mönche zu konvertieren. Und jetzt passiert es ja, ich beobachte das tatsächlich in letzter Zeit immer regelmäßiger, weil eben so unfassbar viele Mönche gespielt werden momentan, dass diese Technologie Atonement echt wichtig wird. Und das in Kombination damit einfach so ein bisschen schneller zu konvertieren als ein Gegner, sorgt halt dafür, dass auf einmal alle Mönche auf dem Spielfeld zu einem selbst gehören.
So, jetzt, bevor ich da auch mein eigenes Urteil abgebe, mal eine Frage an dich, der du da ja gerade mit den Extended Tooltips da sitzt. Kannst du mir mal erklären, was genau schnellere Konvertierung bedeuten nach unserem kleinen Fiasko, das letzte Mal, als wir über Monk Resistance von den Teutonen gesprochen
hatten? Ja, das haben wir dann noch ziemlich gut aufgeklärt. Das haben wir doch dann.
Ja, schon. Aber ich hab's am Anfang überhaupt nicht verstanden. Und jetzt möchte ich von dir nochmal erklärt bekommen, was genau bedeutet das? Heißt es, dass deren erstmögliche Konvertierung auch früher beginnt?
Ja. Es ist mehr oder weniger der Teutonenbonus in invertiert. Also du kannst eine Sekunde früher theoretisch die erste Conversion bekommen. Also dieser Zeitraum, wir haben das ja beim letzten Mal erklärt, aber für die Leute, die den Teutonen-Podcast nicht gehört haben, mache ich es jetzt nochmal, damit das Ganze mehr Sinn ergibt. Das Ganze läuft ja so, dass Mönche eine Einheit angucken und dann mehrmals Vololo rufen und irgendwann ist die Einheit konvertiert.
Damals sagtest du tief in die Augen gucken.
Aha, ja, spannend. Und wie das genau funktioniert, ist das Folgende. Jedes Mal, wenn die Vololo sagen, haben die eine bestimmte Chance, mit diesem Durchgang, sag ich mal, die Einheit zu konvertieren. Am Anfang ist die noch gleich null. Das ist eben diese Anfangszeit, die bei den Spaniern etwas kürzer und wenn die konvertieren und wenn Teutonen konvertiert werden, etwas länger ist, bis es überhaupt mal möglich ist, eine Einheit zu konvertieren. Und mit jedem weiteren Durchgang steigt dann die Wahrscheinlichkeit, bis es irgendwann dann bei 100% ankommt. Wenn man Teutonen konvertieren möchte, dann dauert es ein bisschen länger, bis man bei den 100% ankommt. Und wenn man ein Spanier ist, mehr mit Inquisition, dann dauert es eine Sekunde weniger, bis man dort ankommt. Das heißt, Spanier können früher die erste Konvertierung bekommen und bekommen sie aber am spätesten Punkt auch früher als andere Zivilisationen. Das ist eine Sekunde für Einheiten und 7 Sekunden für Gebäude.
Wow. So. Und ich habe übrigens im Nachgang zu dem Teutonen-Podcast, das ist jetzt mal noch eine neue Information für alle Mönchsfanatiker da draußen. Fanatiker. Ein Vololo dauert 1,2 Sekunden. Wusstest du das?
Nein.
Ich auch nicht.
Aber jetzt weiß ich. Ja, doch, kommt hin.
Hast du mal nachgezählt? Okay. Na gut, also mit dieser Information würde ich sagen, immer noch keine besonders gute Technologie. Ich glaube, da ist es mir wert, lieber 3 Mönche mehr zu haben, statt die 300 Gold dafür auszugeben, zu einem Zeitpunkt, wo ich eine Burg baue, aus der ich ziemlich sicher eher Konquistadoren erschaffen möchte, als einen Unique Tech zu erforschen, mir das dann zu holen für die Mönche. Bin mir unsicher, ob sich das wirklich, wirklich lohnt. Wenn die Mönche dadurch auch eine Range mehr bekommen würden, wie die Missionare, wäre das eine ganz andere Geschichte dann sofort, weil es ja im Grunde so ein halbes Blockprinting wäre. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das im großen Maße rentiert. Also, dass das so eine, ich würde bezweifeln, dass es auf jeden Fall so ein Safe-Bet-Ding ist, selbst wenn du stark auf Mönche spielst. Und ich habe das Gefühl, das ist eher so nice to have, wenn es richtig gut läuft schon.
Der Punkt, an dem du das machst, ist einer, an dem keine Konquistadoren gespielt werden, glaube ich. Denn das ist eine Technologie, die in den Fällen interessant wird, wie ich gerade beschrieben habe, wenn auf beiden Seiten schon super viele Mönche einfach gespielt werden. Und das ist ein Punkt im Spiel, an dem Konquistadoren schon überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil die hast du in kleinen Anzahlen. Und wenn die dir einfach die Seite wechseln, ist ganz schön dumm gelaufen. Deswegen möchtest du die gar nicht erst bauen. Ich glaube, das ist so eine Sache in irgendwelchen komischen Arena-Pushes oder so. Oder ich hatte vor kurzem auch ein Spiel auf Arabia. Das war Azteken gegen Bengalis. Und wir haben uns wirklich auch einfach nur Mönche hin und her konvertiert. Es war furchtbar nervig. Und in solchen Situationen, glaube ich, machst du Inquisition. Also, das ist sehr situationsabhängig. Aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe aktuell das Gefühl und es nervt mich zunehmend, dass einfach in extrem vielen Spielen auf beiden Seiten super viele Mönche gespielt werden. Und diese Technologie wird dadurch, glaube ich, wichtiger.
Mhm.
Das ist nur meine persönliche Einschätzung.
Ja, ja, also es leuchtet mir schon ein. Das sind halt Gefilde, in denen ich mich nicht so bewege. Meine Einschätzung kommt eher aus der Tatsache, dass ich das halt selten erforscht sehe bei den Pros. Aber das muss nichts heißen, weil deren Spielstil ist ja sowieso ein bisschen anders, als es der übliche Spielstil ist. Ich verstehe schon, was du meinst, und die Tatsache, dass du schneller die Mönche deines Gegners konvertierst, als er deine konvertiert, ist auf jeden Fall ein Gamechanger in dem Fall. Wenn es zu dieser Situation kommt. Da gibt's kein Gegenargument. Dann ist es, glaube ich, eine richtig geile Technologie.
Ja, und ich habe, wie gesagt, das Gefühl, das kommt leider momentan immer häufiger vor. Dass man das bei den Pros nicht so sieht, ist, glaube ich, also liegt, glaube ich, einfach daran, dass bei denen die Spanier nicht auf Maps gespielt werden, wo es zu dieser Situation kommt, sondern diese Situation ergibt sich bei uns halt daraus, dass im Ranked sehr viel einfach random gespielt wird und man dann mit den Spaniern ja in diese Situationen reinrutscht, weil zu Beginn erstmal auf vielen Maps einfach Scouts und dann Knights oder so gespielt werden. Und heutzutage ist es so, sehe Knight, baue Kloster und das auf beiden Seiten. Und dann passiert es sehr schnell, dass irgendwann noch Mönche hin und her konvertiert werden. Und dann wird diese Technologie auf einmal wichtig. Aber in diese Situation kommen die Pros nicht, weil die auf diesen Maps nicht, ja, Spanier spielen.
Apropos situativ, kommen wir zur Imperialzeit Unique Tech der Spanier. Und die lautet Supremacy. Ich höre T90 im Hintergrund Supremacy schreien. Und das ist zu Deutsch Überlegenheit. Und das ist eine Technologie, die den Dorfbewohnern Exceptional Combat Abilities geben soll. So die Beschreibung im Tech-Tree. Und BlackRock fragte uns, was genau bringt das eigentlich? Felix, du bist doch am Extended Tooltip. Sag mal, was bringt das genau?
Das bringt 6 Attack plus 2 Nahkampf und plus 2 Fernkampfrüstung und ganze 40 HP obendrauf. Also einfach doppelt so viel Lebenspunkte, wie man mit Loom hätte. Und vor allem auch sehr viel mehr Angriff, als man das sonst hätte. Ganze 3-mal so viel hat man nachher. Und das ist gar nicht zu vernachlässigen. Wenn man jetzt die Villager nicht hin und her microen müsste, sondern die einfach von alleine angreifen würden, wären die auf einmal einfach eine gute Einheit.
Ja, sie sind immer noch sehr langsam, aber ja.
Das ist, sagen wir, eine sehr kosteneffiziente Einheit.
Ja, klar, sie kosten kein Gold, das stimmt. Ich glaube, also der Haupteinsatzpunkt dieser Technologie ist ein defensiver. Wenn man in Gefahr ist oder schon im Begriff ist, sehr stark geradet zu werden,
ja,
kann man diese Technologie erforschen. Und das macht schlagartig die Dorfbewohner sehr, sehr viel resistenter gegen Raids. Die haben plötzlich alle Zeit der Welt, um ins eigene TC zu laufen, um noch eine eigene Burg hochzuziehen mitten in der Wirtschaft, während da 20 Husare drumherum stehen, auf sie einschlagen und sich wundern, aus was sie diese Villager gebaut sind. Und sie kostet 400 Nahrung, 250 Gold. Das ist jetzt eigentlich irgendwie verschwendet, um eine Einheit stärker zu machen, die man nicht für den Angriff nutzt und die sonst eigentlich schon geschützt sein sollte. Das heißt, irgendwie ist Supremacy zu erforschen kein besonders gutes Zeichen, aber es sorgt halt dafür, dass die Wirtschaft, ich sag mal, weniger anfällig ist, so aus dem Nichts kaputt geradet worden zu sein. Es ist ein Gefühl, das kenne ich. Ich bin so voll in meinen Microfights an der Front irgendwie involviert und irgendwann gucke ich und denke mir so, hoch, wieso kann ich mir keine neuen Einheiten leisten? Und dann sehe ich, ich habe von 130 Wills nur noch 60 übrig. Und ja, das war's dann im Grunde. Und wenn ich jetzt Spanier gewesen wäre, hätte ich locker 30 Wills mehr gehabt.
Ja, also das kann vorkommen. Ich fände es sehr spannend, wenn diese Technologie da auch dazu führen würde, dass Villager, anstatt einfach wegzugehen, wenn sie gehauen werden, sich einfach von alleine wehren würden. Also sie sollen nicht von alleine angreifen, wenn was in der Nähe ist, so wie normale Militäreinheiten das tun, aber sie sollen sich einfach verteidigen, wenn auf sie draufgehauen wird.
Das ist eine interessante Idee. Ich hatte überlegt, wie wäre es, wenn Villager dann statt deinem Vorschlag jetzt Arsen bekommen würden? Also zusätzlich zu dem, was die haben.
Wäre auch relativ interessant. Ich finde, Villager machen sowieso eigentlich schon ganz gut Schaden gegen Gebäude. Also sie haben ja dann einen Angriffsbonus von ja. plus 3 und dann noch mit Arson oben.
Ja, das könnte halt auch zum interessant Thema passen. Sein, ja. Also für alle, die das nicht wissen, Arson sorgt dafür, dass die Infanterieeinheiten mehr Schaden gegen Gebäude machen.
Ja.
Und ich finde, das würde ein bisschen zu den spanischen Villagern passen.
Ja. Dann könnten Spanier noch Zappers umsonst haben. Das würde auch passen.
Okay, warte. Nein, Felix, wir müssen hier an dieser Stelle aufhören. Wir überlegen gerade, eine mimige, fürchterliche Zivilisation noch mimiger und fürchterlicher zu machen.
Ja, vielleicht werden dann Cogs genervt.
Idee. Nicht, dass hier irgendwelche Devs zuhören oder so. Ach so. Okay, wenn die Cogs genervt werden, bin ich dabei.
Ja, ich bin dafür. Und ich finde, da sollten wir alle mal drüber nachdenken. Das müsste eigentlich besser sein, dass die spanischen Villager in der Imperialzeit stärker werden und dafür nehmen wir der Zivilisation, weil sie brauchen aber das dann ja einfach nicht mehr, die Burg ab. Komplett.
Wow.
Sie kriegen einfach alles aus der Burg kostenlos, ja. Also abgesehen von Spice jetzt, das können sie dann meinetwegen im PC erforschen. Der ganze Rest der Technologien kriegen sie kostenlos, dafür nehmen wir denen einfach die Burg weg. Mhm. Das wäre doch mal eine Meme-Zivilisation. Das finde ich super.
Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage, weil wir das gerade so lapidar gesagt haben mit Kongs nerven. Ich glaube nicht mal, dass ich dafür bin, dass man die Kongs nervt.
Nee, die müssen weg.
So
Ah, das war eine ernste Frage. Nee, ich bleib dabei.
Echt, du findest, die sollten genervt werden? Also, und wie? Weniger Damage?
Ich finde, die müssen weg.
Oder die müssen weg. Ja, okay, das ist, glaube ich, noch, das ist tatsächlich etwas, das mehr Sinn ergeben würde, finde ich, als sie zu nerven.
Ja, ich glaube, wenn man den irgendwas runterdreht, ergibt diese Einheit irgendwie keinen Sinn mehr.
Richtig, das ist es nämlich.
Aber die müssen weg. Also, ich wirklich.
Aber sie sind halt auch extrem situativ und machen die Spanier nicht zu einer Top-Tier-Zivilisation, außer halt in wenigen Einsatzbereichen. Und ich finde, das hat schon seine Berechtigung. Ja, aber Latis mit 5 Reliquien sind halt auch stark. Das Problem mit den Kongs ist halt, dass du nichts für sie brauchst.
Exakt. Außer diese verdammte Burg. Für die Latis muss ich arbeiten. Wie war der Plural? Leitinkas, für die Leitinkas muss ich arbeiten.
Oh Gott, ich hoffe, die Leute haben den Litauer Podcast jetzt auch gehört. Der müsste ja schon draußen gewesen sein, ja.
Ich denke auch.
Na gut. Jetzt sind wir schon wieder bei den Kongs.
Du hattest recht,
sie sind wieder da.
Das wird auch noch mal passieren. Ich habe tatsächlich für nachher schon noch eine Frage gefunden, wo ich noch mal. Naja.
Okay, dann lass uns doch jetzt über den. Haben wir die Supremacy? Haben wir abgehandelt?
Haben wir abgehandelt, ja.
Gut, dann Teambonus. Also, das hat mir eben schon angeteasert.
Ja, und zu dem Teambonus haben wir auch gleich mehrere Fragen bekommen, beide von auch Jonas, dem BlackRock. Erstens haben Spanier den besten Teambonus im Spiel. Und zweitens war die Frage, dass viele Leute bei den Spaniern ja direkt an Nomad-Teamgames denken und sowas. Und er denkt aber auch an sowas wie Amazonas-Tunnel, wo sich auch, ähnlich wie auf Nomad, jemand opfern muss und Spanier nehmen.
Ich denke für den nie an Amazon-Tunnel. Niemals.
Ich auch nicht. Viel zu Kong traumatisiert. Und zwar ist der Teambonus, dass die Trade-Units, also die Handelskarren und theoretisch auch, wenn man sie mal bauen würde, auf Wasser die Handelskoggen 25% mehr Gold generieren. Das ist ein sehr starker Bonus für Teamgames. Aber ich würde sagen, dass es eher nicht der beste Teambonus ist. Den besten Teambonus würde ich nach wie vor an die Mongolen geben. Mehr Sichtweite auf dem Scout zu haben, ist einfach ja, immer toll.
Geil.
Während das hier ist halt erst im Late Game stark. Und auch hier würde ich sagen, wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, wo du gemeint hast, ja, sie haben ja noch diesen Bonus, der sie so ausdefiniert und wichtig macht und nicht nur die Kongs. Mhm. Und da würde ich aber sagen, dieser Bonus ist nicht mehr so essentiell, wie er das bis vor einer Weile noch war, weil wir jetzt die Hindustanis haben mit ihren Karawanzereien, wodurch die Handelseinheiten schneller unterwegs sind, was ja faktisch auch mehr Einkommen gibt. Und die Hindustanis haben dafür halt noch ein paar andere Einheiten zu bieten. Die Spanier, muss man ja sagen, die haben Paladine, aber es gibt halt auch noch andere Civs mit Paladinen, die daneben vielleicht noch was zu tun haben. Und wir haben mittlerweile mit den Böhmen noch eine Zivilisation mit auch einem für Handel extrem wichtigen Teambonus, dass die Märkte schneller arbeiten. Und häufig ist es wichtiger, schnell viele Trade-Cards rauszubringen, als dass die dann nachher mehr Gold generieren. Deswegen weiß ich nicht mal, ob die Spanier dann, außer wenn das Spiel wirklich endlos lang wird, und da gucke ich wirklich so Richtung Michi oder sowas vielleicht, ich glaube, da werden Spanier dann vielleicht wieder interessant. Und dann hat man mit denen halt irgendwie Paladine und noch hier Bombard Tower und sowas. Aber ich habe das Gefühl, die Relation von dem, was Spanier aufs Feld bringen können, gegenüber dem Teambonus, haben andere Sifs halt mehr zu bieten.
Ich würde gerne ein paar Gegenargumente anbringen. Ich halte diesen Trade-Bonus besser als den der Hindustani aus zwei Gründen. Hindustani haben keinen Paladin und Paladin ist die beste Cav-Einheit, die du bauen kannst. Und zweitens, deren Trade bewegt sich dann zwar schneller, aber erstens, du musst diese ganzen Karawanzereien da überall hinsetzen, damit das funktioniert. Und zweitens, dieses 25% Gold machen, das ist einfach free. Also du musst,
ja, das stimmt,
du musst diese Karawanzereien nicht erst bauen, damit du dann alle davon profitieren. Also du investierst keine Ressourcen darin, damit es im Nachhinein wieder besser ist. Und 25% mehr Gold zu generieren heißt, du brauchst weniger Markkarren im Late Game, wenn alle 200 Pop-Limit haben und kannst mehr Militäreinheiten, ja, auf dem Feld haben. Und auch gegenüber den Böhmern würde ich als Gegenargument anfügen, es ist zwar cool, schneller Trade-Cards aufs Feld zu bekommen, aber normalerweise addet man den Trade zu einem Zeitpunkt, wo man noch die ganze Zeit auch Goldeinheiten rauspumpt und das Gold aber knapp ist, weil es langsam droht auszugehen. Und es ist gar nicht so einfach, so schnell so viele Trade-Cards zu bauen. Das zerrt jetzt schneller dein Gold weg, das im Moment noch nicht endlos generiert wird durch Trade-Cards. Und da finde ich es dann besser, lieber langsamer Trade-Cards zu bauen, die dann aber einfach effizienter sind, dadurch, dass sie mehr Gold bauen.
Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie lang das Spiel wird. Also es gibt viele Situationen, wo der Böhmen-Team-Bonus stärker ist. Ich glaube, der von den Spaniern, der wird wirklich dann mit zunehmender Dauer vom Spiel, wenn wirklich irgendwann nur noch Pop-Effizienz zählt, wie du gerade gesagt hast, man dann halt eben weniger Trade-Cards braucht und dann aber eine Zivilisation hat, die dafür Paladin aufs Feld bringen kann, dann wird das sehr stark. Aber wie gesagt, Paladin können auch andere Zivilisationen und die Böhmen mit ihren Hufnitschen und sowas bringen dann, glaube ich, in vielen Fällen, wie gesagt, außer das Spiel ist endlos lang, wahrscheinlich das bessere Gesamtpaket ins Team.
Ja, aber der Vergleich mit Böhmern ist auch schwer, finde ich, weil es einfach so komplett andere Rollen sind.
Ja, das stimmt schon.
Und keine Sif spielst du nur wegen dem Trade-Bonus, sondern das ist ja wie so ein netter Bonus.
Das ist ja die These von Jonas in dem Fall, der ja sagt, jemand muss Spanier spielen bei diesen sehr geschlossenen Maps für den Trade-Bonus.
Ja, und das sehe ich auch ein, weil auf geschlossenen Maps hast du halt unfassbar viele Militär und willst deine Eco so kompakt wie möglich halten. Also ohne, dass ich auch, also bei weitem bin ich kein Profi auf dem Gebiet. Ne? Alles andere als das. Aber es ist mir sehr plausibel, dass die Spanier durch ihren Teambonus halt für alle vier Spieler in einem 4v4 bedeutet, dass die mehr Militäreinheiten auf dem Feld haben. Und bei vier Spielern mit mehr Militäreinheiten gegenüber dem Gegner auf einer Map wie Amazon Tunnel oder so, wo dein Trade hundertprozentig sicher ist, da ist das schon ein Unterschied. Da solltest du normalerweise dann im Late Game gewinnen.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich möchte nur den Spaniern so gern was Gutes geben.
Noch was Gutes, meinst du?
Ja, ja.
Ja, und wenn du richtig gut bist, dann erforschst du noch Supremacy Wills und stellst die Villager dann in den Trade, um ihn zu schützen. So.
Genau.
Gut, damit haben wir jetzt alle Zivilisationsboni und Unique-Technologien und Einheiten abgehandelt. Jetzt guck ich mal auf unseren schlauen Zettel mit Fragen. Du hast ja schon gesagt, es wurden zahlreiche Fragen eingesandt. Wir haben viele auch schon implizit beantwortet, ohne jetzt eure Namen zu nennen. Aber die letzten, die wir jetzt noch im Zettel haben, können wir ein bisschen durchgehen und noch mal kurz behandeln, oder?
Ja.
Sollen wir mal dem lieben Krämer vom 2ZKA-Clan beginnen? Der hat uns nämlich eine interessante Frage gestellt. Und zwar eine, die ich so noch gar nicht so oft gestellt bekommen oder gesehen habe. Die Frage lautet, wovor haben Spanier am meisten Angst auf Nomad, auf der Karte Nomade? Und ich habe die Frage ein klein wenig für mich umformuliert, weil ich sie so plausibler finde und vielleicht auch interessanter. Was kann man eigentlich tun, um ihnen ihre Fast Castle into Kong Strategie so richtig zu versauen? Willst du oder soll ich zuerst? Hast du eine Antwort darauf?
Also die Antwort ist, wie so oft, es kommt drauf an. Ich glaube, auf Nomad, wenn ein Spanier so für sich ist und man halt mit großer Distanz zueinander gesiedelt hat, dann nichts. Dann ist es auf Nomad leider so, dass man durch das Einkommen von dem Fisch, bis man auch das mal zerstört hat, die Fischerboote, und dann auf Land bei dem Gegner ankommt, bis man ihn gar gefunden hat, ist so ein Fast Castle leider immer ziemlich sicher. Und selbst wenn man nah aneinander dran ist, ist es gegen einen Spanier schwierig, je nachdem, wie seine Map, also die Position auf Nomad, die er sich ausgesucht hat, aussieht. Wir haben am Anfang schon etabliert, es ist sehr leicht, oftmals sich mit Türmen zu verteidigen, weil der Spanier die im Zweifel einfach schneller hochkriegt als man selbst, wenn man den Tower rushen möchte. Und wenn er dann einen Stein halbwegs sicher hat, um noch das restliche Stein für eine Burg aufzutreiben, kann er sich halt oftmals mit diesen Türmen ziemlich kosteneffizient einfach durch die Feudalzeiten weg verteidigen, weswegen ich es auf Nomad einfach super schwer finde, das wirklich zu verhindern, weil so viele Ressourcen oftmals direkt ums TC drumherum sind, an die man gar nicht drankommt. Ein Spanier zu Tower Rushen ist auch immer komisch. Man muss es irgendwie eigentlich schaffen, dass man ihn von Stein runterhält. Ich glaube, dass er schnell ins Castle Age kommt, ist relativ unvermeidbar auf der Map. Die Frage ist nur, mit welchen Ressourcen kommt er da an?
Mhm. Ja, ich lande ungefähr genauso wie du. Ich habe das Gefühl, ein gut gelungener Tower Rush, der ihn vom Stein runterbringt, versaut ihm seinen Conkplay, wenn man ihn wirklich von Stein wegbekommt. Dann gibt's halt keinen Weg, wie er seine Burg bauen kann. Und im besten Fall geht er woanders auf Stein, war länger nicht auf Stein als man selbst und wird immer mit dem Stein hinten dran sein.
Ja.
Halten also einen Vorteil. Oder er steckt seinen Stein in den Konter gegen den Tower Rush und da hat man sich so ein bisschen selbst, also gegenseitig ausgecancelt und wenn der ein Castle baut, kannst du halt irgendwann auch ein Castle bauen, weil du warst ja auch auf Stein. Die andere Variante wäre, ihn möglichst währenddessen oder unabhängig davon halt den Fisch wegzunehmen und dafür zu sorgen, dass er keine andere verlässliche Nahrungswirtschaft aufbauen kann, weil dann wird's mit Kongs produzieren auch schwer, nachdem es ein Castle gebaut hat. Das tötet ihn zwar noch nicht, aber das verhindert so ein bisschen den Kong-Play.
Ja, ich glaube, bei entsprechender Distanz muss man in der Feudalzeit ein bisschen aggressiv spielen, mit eigenen Türmen, so gut es geht, und auch mit Einheiten, um eben von so vielen Ressourcen wie nur möglich runterzunehmen. Einfach darauf zu hoffen, dass man es schafft, dass er ja nicht direkt genug Stein hat, um eine Burg zu bauen oder ihm dann Nahrung fehlt oder sowas. Und wenn man dann vielleicht kurz später in der Ritterzeit ankommt, dass man dann mit der besseren Wirtschaft steht. Denn man muss sich ja auch klar machen, Spanier haben keinen Wirtschaftsbonus außer dem bisschen kostenlosen Gold, was sie hier und da mal bekommen, weswegen die Wahrscheinlichkeit dazu recht groß ist, dass man einfach die bessere Wirtschaft hat, wenn man militärisch relativ ausgeglichen gespielt hat bis dahin.
Wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Makrobin hat eine Frage gestellt, bezogen auf den Goldbonus, den wir vorhin schon besprochen haben, also dass die Spanier jedes Mal, wenn sie eine Technologie erforschen, 20 extra Gold bekommen. Und die Frage lautet jetzt erstens, sind die Spanier dadurch zu einer besseren Pocket-Zivilisation geworden? Und zweitens, ist es sinnvoller, erst einen zweiten Stall hinzuzufügen, um Bloodlines zu erforschen, statt direkt eine Schmiede hinterherzubauen nach dem ersten Stall? Ich habe den Eindruck, die Spanier sind überhaupt nicht zu einer besseren Pocket-Civ dadurch geworden. Außer man plant so ein All-in-Feudal-Age, weil erst dann spielt das wirklich eine Rolle. Ich glaube nicht, bei der Meta, die ja schon relativ stark feudal-lastig ist, zumindest auf offenen Maps, wo man dann halt echt irgendwann seine 10, 20 Scouts rumrennen sieht und 40 Archer und so. In der Zeit kann man halt auch das Gold sammeln, wenn man es braucht für Bloodlines. Und ich würde niemals, glaube ich, nur für Bloodlines direkt den zweiten Stall auf einer normalen Map adden, weil das Problem ist, jetzt durch den Goldbonus selbst kriegst du das ziemlich sicher nicht Bloodlines zusammen, außer du hast Loom nicht erforscht. Und sonst fehlen dir ja die Schmiede-Upgrades, die du ja auch brauchst, um das zusätzliche Gold zu holen, weil nur mit Eco-Upgrades wird es nicht reichen. Oder ist es halt eine Verschwendung, wenn du da auch noch dein Stein-Upgrade erforscht?
Ne, du bräuchtest, ich hab's gerade mal im Kopf durchgerechnet, wenn du Loom gemacht hast, hast du ja, nee, du brauchst ja eigentlich, wir haben es doch vorhin schon mal gerechnet, du brauchst gar nicht so viel. Nachdem du Loom geklickt hast, hast du ja noch 70 Gold.
Ja.
2 Eco-Upgrades und du bist schon da.
Ach ja, stimmt. Also machst du Horse-Color und Double-Bit-Axe und hast Bloodlines. Ich bin trotzdem der Auffassung, dass du eigentlich auch den anderen Bonus, also ich glaube, du willst halt trotzdem dein Defensiv-Upgrade auch haben, mindestens mal. Je nachdem, gegen was du spielst, aber gegen Archer willst du auf jeden Fall dein Defense-Upgrade haben. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht hat das einen Einsatzpunkt.
Ich find's tatsächlich von der Überlegung her ganz schön gut, weil halt im Endeffekt, wenn man sagt, okay, diese 100 Gold, die habe ich geschenkt bekommen, gewissermaßen, als Spanier, dann kostet Bloodlines halt das gleiche wie das Defense-Upgrade. Und diese 20 HP mehr sind halt sehr universal, sage ich mal. Wir haben ja schon öfter betont, Bloodlines ist das beste Upgrade für Kavallerie. Und ich habe es jetzt in letzter Zeit auf offenen Maps schon öfter erlebt, dass gerade in der Feudalzeit auch eine Kavallerie-Masse, so eine Scout-Masse mal ein Spiel auf einer Seite entscheiden konnte und eben nicht nur die Archer. Und ich glaube, einen zweiten Stall zu bauen mit Spaniern könnte gar nicht blöd sein.
Ja, also das Problem dabei ist, du kannst trotzdem erst in einem relativ späten Teil des Feudal Ages aus zwei Stellen gleichzeitig Scouts produzieren.
Ja.
Und das nur für das Bloodlines zu machen, finde ich halt jetzt schon irgendwie schwierig, einen zweiten Stall zu adden.
Und du musst trotzdem noch eine Schmiede bauen, um in die Ritterzeit klicken zu können. Ja. Oder einen Markt. Also du hast halt kein zweites Gebäude zum Hochklicken dadurch. Ich finde es tatsächlich eine spannende Idee und ich habe jetzt tatsächlich Lust bekommen, das auszuprobieren.
Aber ich glaube nicht, dass das die Spanier zu einer besseren Pocket-Sieve macht. Da sind andere Boni, vor allen Dingen Eco-Boni, halt einfach sehr viel wichtiger als Pocket-Zivilisation.
Ich nehme jedes Mal einen Eco-Bonus über das hier.
Ja.
Also ich werde das auf jeden Fall demnächst mal probieren, einfach weil ich testen möchte, wie das ist, weil ich mir das sehr lustig vorstelle, auf einmal Bloodlines zu machen. Aber ich würde, glaube ich, jeden Eco-Bonus darüber noch bevorzugen. So, zum Abschluss noch mal eine Frage, die ich an dich erstmal reichen möchte, wo ich ganz schön lang drüber nachdenken musste. Und zwar kommt die auch von Onkyox und der fragte, habt die Spanier den besten Tech-Tree?
Warum kriege ich denn jetzt diese Frage ab?
Weil ich deine Meinung dazu hören möchte.
Also erstmal, was ist Beste? Beste im Sinne von können am meisten? Nein, definitiv nicht. Da sind Chinesen weit vorne und so weiter. Viel weiter als Spanier. Spanier, das haben wir ja noch nie gesagt, glaube ich, in diesem Podcast, aber sie haben nicht mal Crossbows. Ihre ganz
ich habe es schon mal erwähnt, aber wir haben es nicht so explizit gesagt, ja.
Ja, und das sorgt dafür, dass sie schon mal nicht den besten Tech-Tree haben können.
Ja.
Ne? Einfach keine Crossbow-Option zu haben. Da fängt's an. Das zweite ist, wenn man sagt, das Kriterium ist nicht, dass sie möglichst vieles erforschen können, sondern das Kriterium ist, dass sie ein paar Dinge sehr, sehr gut können, dann reden wir schon eher von etwas. Weil immerhin, sie haben zwar katastrophale Crossbows und Fernkämpfer, aber sie haben Paladine, sie haben alle Schmiede-Upgrades, sie haben kompletten Mönch, also komplettes Kloster mit allen Upgrades und sie haben komplette Häfen. Und das sind alles Dinge, die nicht gut zusammenpassen so richtig, außer vielleicht jetzt eben Kavallerie plus Mönche, so dass ich sagen kann, sie haben eine ganz klare Stärke, das ist die Mobilität und die Kavallerie und irgendwie halt auch noch Gunpowder. Und das macht sie sehr eindimensional. Wenn man das als Kriterium nimmt, dann haben sie da einen besonderen Twist drauf mit ihren Mönchen. Wenn man die Vielseitigkeit in Betracht zieht, dann auf keinen Fall. Dann sind die Spanier sogar sehr weit unten für mich im Tech-Tree. Schlichtweg wegen ihres Mangels von Crossbow.
Ja, ich würde auch, also was du beschrieben hast, was sie gut können, finde ich gar nicht so sehr eine Stärke vom Tech-Tree, sondern halt einfach eine Stärke der Zivilisation, also halt eine bestimmte, weiß nicht, es ergibt sich ja, also alle Zivilisationsstärken ergeben sich ja irgendwo aus dem Tech-Tree, aber die Frage nach dem besten Tech-Tree, den würde ich ja schon eher dann so in seiner Gesamtheit und Vielfaltigkeit auslegen. Und da sehe ich die Spanier jetzt nicht so weit vorne. Ich glaube, ich würde, also es gibt drei Zivilisationen, die mir direkt eingefallen sind dabei. Das erste sind natürlich auch die Chinesen, die alles so ziemlich können. Und danach habe ich noch an die Sarazenen gedacht und die Italiener. Ich glaube, das wären meine Top 3 für die besten Tech-Trees.
Mhm. Ja. Nachvollziehbar. Ich glaube, da kann man auch noch ein paar mehr nennen, wo es halt eben auch valide ist, auf unterschiedliche Einheiten einfach zu gehen. Aber es ist auch immer so schwierig, ein Tech-Tree für sich genommen zu beurteilen, weil irgendwie die Zivilisationsboni dabei auch eine Rolle spielen.
Also ja.
Es macht schon einen Unterschied, ob du einfach Zugriff auf eine Technologie hast oder ob diese Technologie nicht vielleicht verstärkt ist durch irgendeinen Bonus.
Was für ein Mist ist bitte der fränkische Tech-Tree? Und dann guckt man auf einmal, oh, die bekommen Zusatz-HP durch den Zivilisationsbonus. Dass sie kein Bloodlines haben, ist gar nicht so schlimm. Und auf einmal sieht der okay aus.
Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also das ist jetzt vielleicht eine nicht die erwartete Reaktion auf diese Frage, aber es ist, glaube ich, die beste, die wir geben können. Und auch übrigens die Begründung dafür, warum die Spanier so selten gespielt werden. Das ist der Tech-Tree vor allen Dingen.
Ist einfach, ja, Archer-Crossbow-Meta momentan auch im 1v1 und da ist halt bei den Spaniern nicht viel. Stattdessen komische Eröffnungen mit Türmen und Kongs, selbst auf Arabia. So, jetzt habe ich zum Schluss nochmal gesagt, dass Kongs doof sind. Wunderbar. Ein kompletter Kreis in diesem Podcast. Jetzt reden wir hier schon ganz schön lang. Wir sind hier relativ unmotiviert dran gegangen. Christian meinte noch so, oh, das wird ein kurzer Podcast. Und ich habe mir aus Spaß gesagt, oh, ich kann eine Stunde lang über Kongs lästern, das ist überhaupt kein Problem. Tada!
Ja, können wir uns ja auf die Schulter klopfen. Hm? Sind wir sogar im Podcast so nervig wie die Spanier im Spiel. Ja, ansonsten vielen Dank an alle, die Fragen eingereicht haben. Wir haben jetzt nicht alle genannt. Bitte seht es uns nach. Aber wir haben versucht, ganz, ganz viele einzubauen. Und das ist nochmal der Hinweis an euch da draußen, wenn ihr zu einem unserer kommenden Zivilisationspodcasts Fragen einreichen möchtet, dann tut dies über unseren Discord-Server in dem Thread zu den Zivilisationen oder falls ihr nicht auf Discord seid oder sein wollt, dann einfach per Mail an startthegamealready@protonmail.com. Die Adresse findet ihr auch auf unserer Website und dann erreichen uns diese Fragen genauso.
So ist es. Und damit bis zum nächsten Mal.
Tschüss.